Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon, da sind wir schon.
Dein auditives Disneyland.
Bis es brennt.
Mit den Eltern zwischen dem 8. und 14. Juli 1974, so ehrlich muss ich immerhin zu euch sein.
Oh, das ist also, es könnte ein Songtext sein. Ist das sowas, ist das irgendwas von T.S. Ullmann? Ich weiß es nicht, sag mal.
Es ist von einem deiner Lieblingsmusiker aus Deutschland.
Da ist ja neben T.S. Ullmann ja schon, ist ja kaum noch einer, warte mal. Einer meiner Lieblingsmusiker
ganz,
aus Deutschland?
Also näher.
Aerobik, es ist von Aerobik. Ja, sehr gut.
Und die nächste Zeile ist Urlaub, 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 Urlaub.
Urlaub in Italien.
Im Urlaub in Italien.
Sehr gut, sehr gut. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen müssen.
Wo wir gerade über ihn sprechen, wenn ihr unsere Folge heute zu Ende gehört habt, kann ich euch sehr die Wochenendbeilage von Apokalypse und Filterkaffee ans Herz legen, wo Carsten Aerobik Meier ja zu Gast ist. Und das kann man jetzt sagen, weil wir haben es hier, glaube ich, noch gar nicht besprochen. Er hat, finde ich, vielleicht das Album des Jahres gemacht. Ein wirklich, ich weiß nicht, hast du es schon gehört?
Ja. Ich bin auch sehr begeistert.
Wirklich, das ist so ein, ich finde, er hat es geschafft. Das Album heißt ganz schlicht Nummer 2, weil er es geschafft hat, nach 25 Jahren sein zweites Album fertigzustellen.
Oh, Wahnsinn.
Nummer 2. Und es ist so ein, ich finde, wie damals Kruder und Dorfmeister das Album rumging. Er, Safari. Es ist so ein Klassiker. Das kann man sich vorstellen, dass das viele Bars, Cafés so das durchlaufen lassen, dass man das jetzt viel auch im Sommer hören kann. Und meine Favoriten, also ich finde alle Lieder sehr schön. Ein Gesamtwerk, eine wunderschöne Komposition. Aber wunderbar, Rave Dave, komm, wir gehen auf den Rave Dave, ist ein super Lied, auch ein bisschen deichkindartig, auch lustig.
Und, oder Salü Le Copine.
Auch sehr schön und mir gefällt natürlich als alte Disco-Maus sehr gut der Hitsong von uns beiden. Ne?
Achso, da ist der Titel alleine schon großartig, ne?
Ja.
Ja, nein, es ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles Album. Ist auf etwas, was man sich sehr gut auf Vinyl kaufen kann, um das einfach durch. Das ist ja, Vinyl sind ja so Alben, die man dann auch einfach durchlaufen lässt, ohne da mal panisch weiter zu skippen, weil da eigentlich jeder Track gut ist. Es ist exakt, also das soll es überhaupt nicht kleinreden, aber es ist so wirklich tatsächlich die Sommerplatte schlechthin.
Ja, und
aber dann halt eben nicht nur für diesen Sommer.
Genau, vielleicht auch für die Sommer
der Folgejahre.
Ja, für die Ewigkeit einfach so eine Platte. Ja. Man muss, und das ist jetzt nicht so, weil wir uns auch kennen und wir drei uns ja auch, sondern es ist einfach so, dass Carsten hat Magie in den Fingern und er geht immer auf die schönen Melodien, immer auf das Schöne, immer
total.
So wie bei den Beach Boys, so bei Pet Sounds, es geht immer die Sonne auf und er öffnet einfach die Herzen. Und wenn ihr auch mal die Möglichkeit habt, er ist ja dieses Jahr viel auf Tour, durchgehend ihn mal live zu sehen, das ist wirklich, da öffnet sich das Herz, es ist wirklich wie eine ganz dicke Umarmung und es ist vielleicht mit das Beste, was es gibt, auch vor allem nochmal live und er ist wirklich the best.
Total, total, es ist wirklich ein Album, als würden gerade eure Lieblingsfilme alle nochmal vor eurem geistigen Auge durchlaufen.
Ja.
Ist wirklich ganz, ganz toll, ganz großes Kompliment und genau, ich habe ihn ja auch mal damals, du hast mich ja mal einmal mitgenommen, kam zu einem Konzert von ihm oder wir haben uns da getroffen.
Im Prince Charles.
Da waren
noch Zeiten, wo du noch nach 11 Uhr vor die Tür gegangen bist.
Das
war,
stimmt.
Das war das volle Prince Charles. Es war so eine niedrige Bühne und der füllte selber ja gar nicht so die ganze Bühne. Das heißt, die Leute tanzen auf der Bühne und ich sah dich dann plötzlich da um 11 Uhr, wie du den Laden noch betreten hast und dann auf der Bühne und du standst da und du warst einfach auch nur, ich sah deine Augen und du wusstest auch nicht, was hier gerade passiert. Ne?
Ich war total begeistert. Ich war völlig begeistert. Also ich weiß noch, ich hatte so zwei Gefühle. Ich war völlig begeistert von der Musik, auch von diesem Oktopusartigen Gefrickel an verschiedensten Knöpfen und Tasten gleichzeitig. Und ich dachte aber auch, oh, der wird auch nicht alt, wenn der so weitermacht. Das war mein zweites Gefühl, weil er die ganze Zeit dabei immer am Quarzen war. Ja. Und er wirkte, also, ne, so, ich weiß gar nicht, ob er Alkohol trinkt, da bin ich mir bei ihm gar nicht so sicher.
Ich glaube, er trinkt gar keinen Alkohol, Carsten.
Wollte ich gerade sagen, weil er wirkte aber natürlich so, als würde er Alkohol trinken, weil das so zum Gesamtbild gepasst hat. Und da muss ich sagen, ich hatte mir auch gleichzeitig ein bisschen Sorgen gemacht, aber ist übrigens auch interessant, ne, dass der Ausweis, ob jemand Alkohol trinkt oder anders, dass die Frage, ob jemand Alkohol trinkt, in Deutschland schon so eine Art Qualitätsausweis ist, ne? Also wenn jemand in Deutschland keinen Alkohol trinkt, dann sagt man schon, oh, der stimmt was nicht. Da liegt ein tiefes Drama, anstatt dass man einfach sagt, diese Person ist vielleicht auch ganz vernünftig und besäuft sich halt einfach nicht jeden Tag. Aber das ist in Deutschland nicht möglich. Kannst du nicht in Deutschland irgendwo hingehen und sagen, ich trinke keinen Alkohol, dann gucken dich die Leute, da bist du schon irgendwo zwischen Zeuge Jehovas und einstweilige Verfügung, elektronische Fußfessel.
Ich trinke grundsätzlich sehr wenig Alkohol, würde ich wirklich behaupten. Also ich würde nie so drauf kommen, alleine, wenn ich jetzt alleine in der Woche abends zu Hause bin, drauf kommen, mir ein Bier aufzumachen oder eine Flasche Wein. Ich habe auch gar keine Flasche Wein.
Ja.
Ich habe hier noch eine Flasche Champagner im Kühlschrank, die uns vor Weihnachten der Band von Herr von Eden, der Chef beiden, uns beiden auf der Straße geschenkt hat.
Stimmt.
Die müssen wir nochmal trinken.
Können wir aber wirklich mal trinken.
Aber ansonsten ist Alkohol, ich finde das manchmal geil als so ein leichter Antörner, wenn man irgendwo sitzt, man hat so einen Negroni oder einen Whisky Sour oder so ein, zwei Getränke, aber dieses wie früher so richtig besoffen sein, so richtig schwindelig und aufwachen, Kater, das ist
der Schmiersuff, der Heinz Strunksche Schmiersuff.
Schmiersuff heißt das?
Ja, er hat es im goldenen Handschuh als Schmiersuff bezeichnet, so dieses, was so dieses dauerverharzte, verklebte, ich fand, das war ein sehr schönes
goldener
Bild.
Handschuh, ich glaube, das Beste, was mir dazu einfällt, das werde ich nie vergessen, ich habe es dir euch mal erzählt, du hast es aber wahrscheinlich vergessen. Und ich habe es hier im Podcast auf jeden Fall noch nicht erzählt. Es war, ich werde das nie vergessen, der goldene Handschuh, das Buch war raus, ich glaube sogar der Film. Und dann hatte ich in Hamburg eine Show 2019, hatte ich eine Stand-Up-Show, die hieß Der Endgegner, und da hatte ich einen Auftritt abends im Kampnagel.
Ja.
Und da hatte ich ein Hotel an der Reeperbahn, dieses Onyx Hotel, da bei den tanzenden Türmen. Und dann war ich mit dem Hund irgendwie spazieren und dann dachte ich mir so, wo ist eigentlich der goldene Handschuh? Ich wollte ein bisschen spazieren gehen, dann bin ich so rumgelaufen, dann bin ich zum goldenen Handschuh rübergelaufen. Der hatte dann auch schon auf. Da machst du die Tür auf und das ist wie absolut die Giganten in dem Film oder in anderen Filmen, Dokus über Hamburg. Da sitzen halt schon drei, vier Gestalten an dieser Bar und da ist dann so eine Jukebox, die man selber bedienen kann. Und da gab's auch schon gerade Ärger, als ich reinkam mit irgendwelchen Leuten. Die hatten da gerade schon Ärger und da musste die Tresenfrau, die eine attraktive Frau war, aber auch, wo du merkst, also schon ein bisschen verlebt, aber irgendwie war die richtig aufgebrezelt und hatte so einen russischen Akzent auch. Und dann habe ich mich dann ans Fenster, da gab es so ein kleines Stück Bank am Fenster, wo man rausgucken konnte und gleichzeitig an der Theke saß. Und da war das allerdings so, dass ich dachte, wenn ich schon hier bin, da habe ich irgendwie mir so ein Herrengedeck bestellt, irgendwie ein Bier und wie noch einen Schnaps, weil ich dachte, jetzt kannst du das ja hier mal, das muss man hier ja so bestellen, so wie im Borchardt, dass man einen Schnitzel bestellt. Und dann bin ich aber auch in die Jukebox gegangen, habe da erstmal so die nächste Stunde, glaube ich, die Musik eingestellt, was natürlich so ein bisschen andere Musik war, als da vielleicht sonst laufen würde.
Ja.
Und dann gab's halt diesen Moment, weil ich habe das Buch Der Goldene Handschuh nicht gelesen, aber ich habe halt, also ich weiß halt, worum es geht.
Ja.
Und da werden ja von einem Mörder mehrere Prostituierte umgebracht, ne?
Genau, also Fritz Honka, der immer im goldenen Handschuh verkehrt, wie man so schön sagt, der da sitzt und mit den anderen dann so vor sich hin vegetiert, alkoholgeschwängert und natürlich ausschließlich gebrochene Existenzen, die quasi schon so langsam in der Bobbahn des Lebens talwärts rutschen. Und da hat er dann halt eben immer auch die Frauen kennengelernt, die er dann mit in seine Wohnung, man kann auch nicht mal sagen, gelockt hat, aber so mitgenommen hat und sie dann da umgebracht hat. Natürlich auch in so einem, unter so einer tonnenschweren Alkoholwolke alles. Und da haben sich diese ganzen Existenzen immer eingefunden, im goldenen Handschuh.
Genau, und dann saß ich da auch und das war alles wirklich wie ein Film. Also wirklich diese Gespräche und das war alles, es lief wie ein Film ab. Und die Bedienung, das war auch interessant. Ich meine, es war 12 Uhr mittags. Sie selber trank auch so ein, weiß nicht, ich glaube, es war kein Champagner, so ein Prosecco-Glas hatte sie da.
Vermutlich.
Roten Lippenstift und eine Fluppe im Maul. Ja. Und die stand da so und dann, also wie in so einem 80er Jahre, also dann guckte sie mich an und sagte, du bist aber auch zum ersten Mal hier, ne? So sagt sie zu mir. Ich so, ja, ich halt, und dann war ich aber auch so wie so ein Tourist. Ich so, ja, ich will ehrlich sein, ich habe das Buch da so mitbekommen und ja.
Ach so, die, oh, dann, okay.
Ja, und ja, die Bildzeitung war ja da, die haben ja große Geschichte gemacht vor ein paar Tagen und so, ne, und alles, hat sie mir alles erzählt und so. Und dann sagte ich so ganz empathisch mitfühlend, ja, das ist ja grausam, was da passiert ist, ne, das ist ja, wirklich schrecklich gewesen. Ey, wie eine Filmszene von Fatih Akin kommt sie mir näher, nimmt einen Zug von ihrer Zigarette, siehst auch diesen roten Lippenstift an der Zigarette, guck mich an, inhaliert. Ja, aber das ist alles nicht so grausam wie das, was Hitler gemacht hat.
Ey,
und so. War, ich schwör dir, das hätte kein Drehbuchautor diese Situation, weil ich so noch, wie schrecklich, was sie alles. Ja, aber nicht so schrecklich, was Hitler gemacht hat, weil was der angerichtet hat. Und dann hat sie auch so bestimmt ein paar Minuten über Hitler und wie grauenhaft Hitler war.
Hast du dich erstmal aufgeklärt?
Ja. Nee, das ist ja okay, aber ich fand das so, das war so. Das kam so, weißt du, aus dem Nichts,
ja,
so wie der Hase aus dem Zylinder vom Zauberer. So. Und dann dachtest du gleichzeitig, du warst quasi in so einem Film. Also es war alles, und das liebe ich ja auch an Hamburg. Genau dieses Direkte, dieses, du weißt ja manchmal auch schon, was kommt. Wir waren auch mal, als wir so ein Fotoshooting hatten.
Hab ich auch schon mal gedacht, zum Anker war das. Davidstraße, Ecke zur Herbertstraße. Da hatten wir das Fotoshooting damals, als wir den Podcast noch für Audible gemacht haben. Das meinst du doch, ne? In dieser wirklich herrlichen Kneipe. Ja.
Ja, und dann hat sie mochte dich auch so gerne. Das war auch so eine ältere, ich würde sagen, so eine 55, 60-Jährige.
Die hieß aber auch wirklich Gabi. Die hieß auch Gabi.
Ja, und die hatte so blonde Dauerwelle natürlich.
Genau.
Und die mochte dich vor allen Dingen ganz gerne. Und du hast mit der echt richtig einen abgesabbelt. Und dann war die auch so mütterlich zu dir. Und dann sagte sie, ja, aber du musst auch Geld zur Seite legen, ne? Auch wenn das mal gut läuft irgendwann. Ja. Und dann weiß ich noch,
dass das ist,
ja, alles gut, meinst du? Es gibt ja diese Szene bei Absolute Giganten, diesem Film auch, wo die auch Florian Lukas, der Saturn-Typ.
Mhm. Ach so, Antoine Monod Junior.
Und wie heißt der gestorben ist?
Frank Gehring.
Ja, Gehring, die sitzen da ja auch an so einem Tisch in so einer Kneipe und da sitzen dann auch so drei Gestalten an der Bar, auch eine Frau hinterm Tresen und immer dieses übliche Verlierergelaber, ne? Und irgendwann Florian Lukas hat einen schlechten Tag und irgendwann flippt der total aus und dann sagt, könnt ihr jetzt nicht einfach mal die Fresse halten, nicht einmal mal die Schnauze halten, euer Verlierergelaber, das will hier wirklich niemand hören. Niemand will das hören. Und man, haltet doch einmal mal die Fresse. Und dann drehen sich alle so langsam um, passiert das oder nichts, gucken ihn an. Und dann sagt der eine, weißt du was, du musst einmal mal die Schnauze halten, du musst einmal mal sitzen bleiben, weißt du was? Und das ist irgendwann, ne, auch gerade die denken, die wären was Besseres, die wären was Besonderes, die gehen in die weite Welt hinaus. Irgendwann sitzen die hier alle wieder an dem Tresen. Alle sitzen hier wieder an dem Tresen. Klopft immer auf so einen Tresen. Ja. Das ist auch so eine starke, Ja, Szene, total. Weil
wenn man den Tresen als das Leben, als Gleichnis fürs Leben begreift, dann ist das so. Ja, das ist richtig.
Total.
Aber ich liebe das auch. Also deswegen haben wir uns ja damals auch in diesem Anker direkt so wohl gefühlt, weil das sind so Läden, da willst du auch einfach direkt die ganze Zeit sitzen bleiben, dir immer wieder so eine herrliche Pilztulpe holen und einfach direkt weiterlabern. So diese typischen Schultheiß-Kneipen, so, ne, wo man dann so in Berlin so ein Schultheiß kriegt aus so einer schönen bauchigen Pilztulpe und dann will man einfach direkt die ganze Zeit weiterreden. Ich merke auch, das ist so. Ich finde, diese Kneipen, die haben so etwas ganz Besonderes. Die sind so, wie wenn man als Kind immer so gepuckt wurde, wenn man die Decke so links und rechts so reingedrückt gekriegt hat, dass man so ganz fest da drin sitzt. Und so haben so Kneipen auch. Die sind im Grunde genommen wie so ein echt gut sitzender Anzug, weil so nichts davon ablenkt, dass man da einfach nur sitzen und sabbeln will und Bier trinken will. Und die haben so eine holzvertäfelte Gemütlichkeit.
Naja, man ist da irgendwie so. Safe Space ist jetzt wirklich das falsche Wort, aber es ist so ein Ort, wo man mal so sich so fallen lassen kann, ne? So genau. Einfach sich an den Tisch setzt mit jemandem oder mit mehreren Leuten und man ist da irgendwie so und man vergisst die Zeit und genau. Das, was draußen ist und deswegen, das ist ja eigentlich so ein Therapeutenersatz, kann man so sagen, in den 60er, 70er Jahren, wo es gar keine Therapie in Deutschland gab, das war, glaube ich, so ein Ersatz. Also sowohl natürlich der Alkohol in Deutschland war ein Ersatz nach dem Krieg und natürlich auch schon während dem Krieg, aber vor allen Dingen nach dem Krieg, deswegen glaube ich, saufen die Deutschen auch einfach so enorm viel immer schon, weil das so ein Verdrängen ist oder irgendwie absolut. Damit zurechtkommen. Und gleichzeitig hattest du immer diese Eckkneipen überall, gerade auch im Ruhrgebiet bei dir, ja, ne? Oder bei mir im Emsland, Norddeutschland, du hattest diese Kneipen und du hattest immer dieselbe Situation, weil du als Junge oder als Jugendlicher bist du da ja nie mittags, wärst ja nie drauf gekommen, in sowas überhaupt teilweise rein. Reinzugehen.
Das ist richtig.
War ja so, man ist ja eher ins coolere Café gegangen oder so, ne? Genau. Außer man hatte so eine Kultkneipe. Aber es war immer so, egal wo du die Tür aufgemacht hast, da saßen immer ein paar Gestalten schon mit so einem Herrengedeck oder einem Bier vor sich um 11, 12, manchmal um 10 schon morgens. Und da war immer jemand hinter der Theke, wie die Gabi einfach. Und die hat sich dann die Geschichten und die Sorgen dieser Menschen angehört. Ja.
Genau so war's.
Und auch umgekehrt. Das war ja so ein Geben und Nehmen. Und deswegen quasi Kneipe als Therapieersatz.
Ja, absolut. Also genau, wo sollten die denn dann auch hin? Ne? Dann irgendwie und reden. Die wäre natürlich auch, also diese, kommt immer ein bisschen auf die Zeit an, über die wir reden, aber da in den 60ern, 70ern, wo hätten die Männer denn auch hingehen sollen? Zu Hause wäre nicht gegangen, weil da waren die Kinder. Mit denen wollten sie sich schon mal gar nicht beschäftigen. Arbeit war vorbei, also dann ab in eine Kneipe und dann da unter Gleichgesinnten sitzen und sich dann mal kurz einmal auslassen.
Die wenigsten sind ja, sage ich mal, weil das ja auch so ein großes Tabuthema war, ich weiß auch gar nicht, wie es in den 60er, 70er, 80er Jahren war, was Bordelle anging, aber Fakt ist ja auch, dass das Bordell gerade in diesem ganzen Kontext, auch wenn man sich mal mit Sexarbeiterinnen unterhält, merkst du, dass da plötzlich, da geht's gar nicht um den Sex, sondern da geht's eher um das Sprechen oft auch, ne? Und einfach dieses Geborgenheit und vielleicht mal mit jemandem reden, ne?
Also ich, zumindest gibt es einen entscheidenden Anteil, wo das wohl so ist. Aber die Kneipen sind doch geil. Ich war jetzt mal, irgendwann war ich ja vor Jahren mit Niki mal in der Pinte in Bochum. Das ist auch so eine legendäre Kneipe im Bermuda-Dreieck. Noch so eine richtige Kneipe. Weißt du, so mit so einem Regal hinter dem Tresen. Da sind dann so CDs wie Kuschelrock 4, Queen, A Kind of Magic, ZZ Top, Afterburner und Prince. Und so. Und genau. Übrigens die einzige Ballade, die ZZ Top je gemacht haben. Die einzige. 3 Minuten Gesang, 5 Minuten Gitarrensolo. Legendär. Aber gut. Und dann saßen wir da und das war irgendwann an einem Juniabend 2017 und dann ist das der Abend gewesen, wo Helmut Kohl gestorben ist. Und dann hat der Wirt davon Kenntnis gehabt und hat in dem Moment sofort gesagt, was, der Dicke ist tot, ich gebe eine Runde, ich habe den gehasst wie die Pest. Und dann war aber was los in dem Laden. Herrlich, ey.
Ja, und aber das in mag anderen ich Kneipe, halt, ne? Dieses in nicht anderen, nachdenken, das, genau. Ich gebe jetzt einen aus.
Genau, ja, genau. Oder in einer anderen Kneipe, auch in Bochum, Hopfendolde, gegenüber vom Hauptbahnhof, da sind wir mal irgendwie gewesen, weil wir danach noch zum Borussia Dortmund Fußballspiel wollten und dann so aus so einem Samstagmittag, dann standen zwei vor dem Laden, so zwei totale Faktoten, so wie man die sich auch vorstellt, und haben sich vor der Kneipe darüber gestritten, was der beste Gag der 80er war, ob es Didi Hallerfordens Flasche Pommes war oder irgendwas von Otto. Und die haben sich darüber gestritten, so nach dem Motto, wer der King of Comedy gewesen ist, und haben sich da also fast drüber noch in die Haare gekriegt und denkst, toll. Aber diese Kneipen, es ist wirklich fantastisch, und es ist wie so häufig, dass man denen immer raten will, bleibt ganz bei euch selbst, nichts renovieren und bloß nicht das imitieren, das gibt's ja auch bei so Cafés und so oder selbst Restaurants, immer sagen, bleibt ganz bei euch selbst, macht das, was ihr könnt, und seid euch eurer Identität bewusst und versucht nicht, die in der großen Stadt zu kopieren, weil das geht immer schief, danach wird's immer absolut beschissen, immer bei euch selber bleiben, dann ist man da auch gerne und dann macht's auch Spaß. Ja,
vor allen Dingen einfach alles so lassen, wie es ist, ne?
Genau. Alles so lassen, wie es ist.
Macht ja genau diesen Charme aus. Und
ja.
Zum Beispiel, wo wir, ist ja heute so in Hamburg zum Beispiel quasi, in Hamburg gab oder gibt es das Renaissance Hotel, ne?
Ja.
Hat Udo Jürgens früher auch schon immer geschlafen, große Bleichen direkt am Alsterhaus in der Nähe. Ey, da wurden wir mal untergebracht früher vor 12 Jahren vom Quatsch Comedy Club. Ey, tolle alte Zimmer, alles Holz, alte Seefahrerzimmer, zwei riesige Betten, so vielleicht das gemütlichste Hotelzimmer, was ich kannte, und dann toll im Winter gucktest du dann große Bleichen, die ganzen, die Weihnachtsdekoration, der Schnee raus,
ja, schön.
Es war so schön, und dann dachte ich, irgendwann mal war ich in Hamburg vor 3 Jahren.
Ich weiß, da haben wir uns ja auch getroffen, da haben wir uns ja zum Schreiben getroffen, auch schon, auch davor schon, ne? War schon im Rahmen vom Lachen der anderen und so.
Ja, pass auf. Dann ging ich da rein. Das Hotel war oben quasi weg auf den Fluren. Die haben das komplett renoviert. Und das war dann wie so ein hässliches Motel One.
Seelenlos.
Alles weg, alles kaputt. So richtig reingeschissen. Also so richtig reingeschissen. Und da muss man doch. Es gibt doch genau, das macht doch das genau aus, dass du, die Hotelzimmer waren ja auch nicht verranzt, ne?
Ja.
Die waren super sauber, super schön, altes Grand Hotel mäßig halt.
Die Frage ist halt nur immer, sehen die Leute, wer auch immer die Leute sind, sehen die das wie wir? Oder ist es dann nicht auch so, dass die meisten das auch gar nicht so schätzen, sondern die wollen etwas Funktionelles, die wollen etwas Sauberes, etwas Seelenloses, weil sie sowieso, und vor allen Dingen in diesem Falle dann halt einfach zentral, ne, weil es gut gelegen ist. Aber sehen die das überhaupt, wie du oder ich das sehen, und schätzen die das überhaupt? Weißt du, das ist es ja auch immer so.
Das ist ich kann es nicht beantworten, aber ich glaube, gerade so, wenn man jetzt so sagt, der Deutsche an sich, würde ich sagen, hat es jetzt nicht so mit Ästhetik, sage ich jetzt mal so, ne?
Wenn du jetzt auch erstmal sagen,
wenn du jetzt andere Kulturen nimmst oder so, würde man sagen, da ist Schönheit, Italien oder Frankreich mehr, aber so in Deutschland ist eher schöner Grill, gutes Auto, das ist wichtig so, ne? Ja. Aber dann, ja, schöner ist mir Grill. Doch egal, auf was für ein Sessel ich da sitze und weißt du, was da für eine Lampe ist. Aber ich finde ja auch diese neuen LED-Lichter, immer wenn alles hell ist und je heller, je greller, je unbequemer die Stühle werden in der Gastronomie.
Naja, es muss vor allen Dingen funktionell sein und abwaschbar, ne? Also darum geht's ja dann doch immer ganz häufig. Es muss alles irgendwie abwaschbar und es muss funktionell sein und also es ist so, dass das gemütlich Unperfekte, das Patinierte gerät darüber so ein bisschen hinten rüber, aber ich glaube, das kommt aber auch wieder, weil wie das so bei allen Trends ist, wenn man dann sehr lange funktionierend hatte, dann will man dann irgendwann auch mal wieder so ein bisschen das rührend Unperfekte, und gibt ja auch immer mehr Leute, die sich auch nach solchen Kneipen sehnen oder nach Hotels mit ein bisschen Charakter oder so. Da geht der Trend schon durchaus hin, wobei man ja immer sagt, die Leute, es gibt ja gar nicht die Leute. Es gibt unglaublich viele Leute, die buchen sich, was weiß ich, dann so einen Städtetrip nach Hamburg. Die wollen halt einfach ein Hotel, das funktioniert, und dann fertig aus. Und dann gibt es halt Leute wie dich und mich, die es dann vielleicht dann schätzen, wenn es so ein bisschen angeschrammelt und leicht patiniert ist und dann noch so ein bisschen.
Ich glaube, da hängt auch, wo wir Urlaub in Italien, gerade das Zitat von Aerobik am Anfang hatten.
Ja.
Es hängt manchmal auch die Schönheit der Vergangenheit, ne? Also sowieso. Der vergangenen Epochen. Also ich würde einfach mal behaupten, so wie Luke Mockridge ein Kind der 90er ist, würde ich sagen, dass wir halt Kinder der 80er Jahre sind, ne?
Ja,
und auch natürlich auch die Ästhetik der 70er Jahre noch mitbekommen haben. Und mir hat da vieles einfach sehr, sehr gut gefallen. Also so was das angeht. Und wenn wir auch über noch Älteres reden, auch Außenarchitektur, wenn man eben nach Wien fährt oder wenn man nach
Lissabon,
nach Ungarn auffährt oder Lissabon, ne? Ich mag einfach auch diese alte Außenarchitektur
Total.
Und genau diese alten Kaffeehäuser eben, weil die einfach sowas Prunkvolles, was Großes, was Freies haben und
eine Opulenz und genau. Ja. Naja, und es hat ja auch immer etwas mit Lustbegabung zu tun. Also was solche Fassaden oder auch die Innenausstattung angeht, das hat ja immer ganz viel mit Lust zu tun, was halt eben das Gegenteil von Funktionalität ist zu tun. Sondern es geht nur darum, im Moment zu sein und es zu genießen und es im Zweifel dann auch mal ein bisschen zu übertreiben. Halt mal nicht auf die Uhr gucken und jetzt nicht irgendwo sein zu müssen, sondern in dem Moment zu sagen, so komm, jetzt.
Ja, das ist dasselbe, weißt du, Leute, wenn man über das Borchert, dieses Restaurant eben in Berlin spricht, ne? Es gibt's ja jetzt auch seit 30 Jahren und früher war da ja ein Feinkostgeschäft drin, so auch schon vor DDR-Zeiten. Und du spürst einmal, wenn du da reingehst, da ist einfach seit 30 Jahren jeder Tisch, jede Bank, alles steht gleich. Das Einzige, was da ausgewechselt werden wird, ist in drei so Vasen, die diese riesigen Blumensträuße. Und da bleibt einfach alles so, wie es ist. Und die Leute denken immer, wenn man sagt, dass man da gerne hingeht, die denken halt, dass man diesen Promi-Faktor oder irgendwie sowas geil findet, sehen und gesehen werden. Nein, also bei mir ist es das überhaupt nicht. Bei mir ist es einfach, wie du immer sagst, Geborgenheit im Ritual, aber auch diese Schönheit von diesem Raum, die Schönheit in diesen Abläufen, die Kellner akkurat angezogen, es wird eingedeckt, ein Tisch. Es sind diese kleinen Dinge, die wir, glaube ich, beide auch in Paris so lieben, ne? Diese Verliebtheit ins Detail und dass da einfach Tischdecken sind, dass da für die Vorspeise eingedeckt ist, für die Nachspeise kleine Teller, Brotkorb, Wasser, das ist einfach
das sind so tatsächlich so Abläufe, so ein bisschen, wie soll man das sagen, so ein bisschen wie Musicalbesuch für Gourmets, wo einfach alle Handgriffe sitzen, wo alle Abläufe aufeinander abgestimmt sind.
Nur, dass halt
das
niemand
Szenenbild
singt.
Das zum Glück niemand singt. Das Szenenbild ist irgendwie gut abgestimmt und die Abläufe sind perfekt. Also die Darsteller in Anführungsstrichen funktionieren als Ensemble sehr, sehr gut. Und das kann man sich deshalb dann auch sehr, sehr gut angucken und sehr, sehr genießen.
Als du gesagt hast, dass zum Glück niemand singt, haben sich deine beiden Nasenlöcher auch aufs Doppelte kurz vergrößert. Da weiß ich schon wieder, da ist der Stier in dir, der
das hast du gut beobachtet.
Der schabt schon mit seinem Vorderfuß.
Tiefer Hass gegen Musicals. Wobei ich irgendwann mit Pippa, muss ich irgendwann mal immer, wenn wir hier wir sind ja gerade wieder im Ruhrgebiet, ich muss mit ihr, glaube ich, irgendwann mal in Starlight Express gehen. Das ist ja in Bochum seit, glaube ich, 1988 oder so. Das dürfte sie schon begeistern. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht den Moment verpasse, jetzt ist sie fast 8, dass sie nicht irgendwann sagt, lass mich mal mit der Scheiße in Ruhe, ich will jetzt vapen gehen. Ne? Das geht ja manchmal ganz schnell. Und dann stehst du da und sagst, ja, aber ich wollte doch mit dir noch ins Musical gehen, auf die Gefahr hin, mich dabei selbst zu quälen. Aber gut, kann nicht mehr lange
dauern. Warst du schon mal im Musical?
Das einzige Musical, was ich jemals besucht habe, das war mit Niki und dir und das war Moulin Rouge, wenn man sagen kann, dass etwas einem Musical am nächsten gekommen ist. Dann war's
nee, das hat ja nichts, das ist ja wirklich, das ist eine Show, das ist kein Musical.
Ja gut, es wird getanzt und gesungen.
Ja,
halt,
aber
ne, so.
Ja,
es wird
aber
eine kleine Story erzählt,
an die ich mich nicht
erinnern kann.
Also warst du noch nie im Musical?
Nein, nein.
Also was ich dir wirklich...
Ich komme ja aber nicht wieder mit Book of Mormon, ne?
Doch. Ich würde für Leute, die Musicals hassen, denen würde ich zwei Musicals empfehlen. Einmal Book of Mormon, ist ja von den South Park-Machern, weil das einfach so genial ist. Das hast du nicht gesehen, ne?
Nee, ich habe ja sonst noch nichts gesehen, aber es ist natürlich tatsächlich, du hast es mir schon empfohlen und es hat ja auch in der Tat einen sehr, sehr guten Ruf.
Ich verspreche dir, du wirst sterben danach, weil du es so geil findest. Und natürlich, es läuft nirgendwo gerade. Producers von Mel Brooks.
Ach so,
das,
ja,
auch Musical sehr gut. Springtime for Hitler, weil das einfach, diese beiden Musicals sind so outstanding, ja, weil sie einfach so wahnsinnig komisch sind auch, ne? Nicht so, ja, ja, ernst, so, sondern so, ja, sehr selbstironisch, sehr, das ist wirklich etwas.
Naja, also, das ist ja wie immer, wenn es bei den Simpsons musical-esque wurde, so wie Mr. Burns, wenn er dann irgendwie seine Weste aus Affen, see my vest, it's made of gorilla's chest. Dann ist es, dann war das schon so das nächstbeste Ding. Aber selbst, da muss ich ehrlicherweise zugeben, selbst bei den Simpsons haben mich natürlich die Musical-Parts, genauso wie in allen Sitcoms, gab es immer die eine Folge, weil die Macher ja immer ambitioniert sind, wo sie mal eine Folge gemacht haben, das war dann die Musical-Folge, die sie dann komplett durcherzählt haben, egal ob How I Met Your Mother oder Simpsons oder so, die sie dann einmal als Musical durchgeschrieben haben. Was ich verstehe, es gibt ja einen sportlichen Ehrgeiz bei Autoren und Autorinnen. Aber es waren dann am Ende trotzdem auch immer die Folgen, die ich am wenigsten gern gesehen habe. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber ich verstehe, was du meinst, und ich glaube auch, dass das durchaus funktionieren würde für mich. Das glaube ich schon.
Ich glaube, mein Lieblingsmusical habe ich auch in Hamburg in den 80er Jahren das erste Mal gesehen, im Operettenhaus, wo heute, glaube ich, noch Hamilton, ja, läuft. Cats.
Ja. Okay.
Und es ist wirklich gut. Also es ist wirklich gut, weil die ja einfach so eine Müllhalde überdimensionell nachgebaut, ja, haben. Und die dadurch wirken die Menschen, die Schauspieler halt klein, weil die Müllhalde so, ja, übergroß, ja, ist. Und sie sind ja als Katzen verkleidet. Und es ist wirklich, wirklich.
Aber es ist auch schon der Moment, wo du dich als ausgebildete Musikerin oder Musiker, als Sänger auch schon mal fragst, was mache ich hier eigentlich gerade, ne? Wenn du auf so einer riesigen Müllhalde sitzt mit einem Katzenkostüm, da kommt sicherlich auch der Moment, wo man dann und wann mal fragt, warum habe ich nicht einfach die Banklehre zu Ende gemacht? Es wäre doch alles gut gewesen.
Nee, man muss fairerweise sagen, das ist ja doch ein Teil auch des Erfolgs. Diese Musical-Darsteller und Darstellerinnen, die bewegen sich halt wirklich wie Katzen, mhm, ne? Also in jedem Detail, bis ins letzte Detail. Das ist schon perfekt. Ich glaube allerdings, was ich ja selber eben bei Circus Roncalli erfahren habe, wenn du drei Shows am Tag hast, dass das auch bei Moulin Rouge, was wir gesehen haben, wenn du da als Tänzer dreimal am Tag, Wahnsinn, anderthalb Stunden tanzen musst, ja, dass das körperlich total, schon richtig an die Grenze geht, ne?
Ja, da habe ich größten Respekt vor. Das kann ja gar nicht anders gehen. Ich weiß nicht, wie viele Kalorien
du am Ende keiner zu dir kommt. Und am Ende kommt eben keiner zu dir und sagt, wow, du warst echt gut, weil du nur Teil des Ganzen, genau, bist, weißt, genau, du? Es ist jetzt eben nicht so, wenn du irgendwo auf einer Bühne warst und dann kommst du runter und dann stehen da 100 Leute, sagen,
ja, ja.
Ja gut, was sagen die, ne?
Ja, aber
die sagen toll. Weißt du, du kriegst nie, ja, du bist dann eben in so einem Kostüm und niemand wird jemals zu dir kommen und sagen, das hat mir echt gut gefallen. Also, ja, du machst etwas, gehst ans Äußerste von deinen Kräften, aber du bekommst eigentlich, klar, du bekommst den Schlussapplaus, ja, ja, aber du bekommst niemals mehr, ey,
aber dann bist du schon,
hab dich da gesehen, hat mir gut gefallen.
Genau, also bist du ja schon wirklich echt so ein bisschen so in der, wie soll man das nennen, so Kunstschichtarbeit, ne? So, du machst etwas, du gibst alles, aber du bist letzten Endes, bist du wahrscheinlich, was den körperlichen Einsatz angeht und den Rhythmus, bist du näher am Fließbandarbeiter als jemand irgendwie, der unter Tage ist,
total,
als jetzt Picasso oder irgendwie, weil du meterst halt einfach am Tag natürlich unglaublich viel weg. Genau das, ohne dafür jetzt individuell besonders gewürdigt worden zu sein.
Total, ja, total. Das ist so, was mir bei Hamburg noch einfällt. Aerobik hat ja sein Studio in, mhm, Hamburg, und ich war auf dem Weg vor 10 Tagen, weil ich mit Arthur einen Spaziergang an der Elbe machen, ja, wollte, bin ich dann mit meinem Auto bei ihm vorbeigefahren am Studio, und der stand auch draußen, und dann haben wir uns gesehen, und dann habe ich mein Auto so geparkt, mhm, und da bin ich bei so einem Bestatter vorbeigegangen, ja, ne? Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, die Schaufenster der Bestattungsunternehmen, mhm, das ist schon so eine ganz, ja, ganz eigene Welt. Ja. Da steht, die sehen immer so aus, also aktiv, diese Bestatter, mhm, also die arbeiten, mhm, aber die Schaufenster sehen immer so aus, als ob das letzte Mal vor 30 Jahren jemand die Schaufensterdeko, ja, neu gemacht hat.
Weißt, ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, weil wir gerade über Fließbandarbeit sprachen oder über Hauptarbeit, wenn du dich dazu entscheidest, ja, Bestatter zu werden, mhm, ne, dann ist das doch eigentlich eine Lebensversicherung. Weil du weißt
ja, gestorben wird immer. Das ist ja so, dass...
Ja, gestorben wird immer. Ja. Das ist, gestorben wird immer, ja, ne? Da kann hier mal hier vorbeikommen. Machen wir dir das eben. Ne? Machen wir schön, ja, stark, ne? Ja, toll, stark, leben, stark.
Das ist, wenn dann auch einer geht und sagt, ja, ich muss mir das nochmal überlegen oder so, kannst du sagen, ja, dann gehen Sie mal. Der nächste Tote kommt gleich schon. Ne? Nach dem Motto, irgendwie gestorben wird immer. Wenn Sie nicht sterben, dann stirbt ein anderer morgen. Keine Sorge. Ne? Das Ding, und dann zeigst du so auf den Sarg, das Ding wird schneller voll, wie sie glauben, ne? Glaub mal da. Ne?
Ja, aber es ist auch irre, oder? Man müsste sich eigentlich mal mit so Bestattern unterhalten. Warum wirst du Bestatter, ne? Was, also, ja, weißt du, bei, ja, vielen Berufen versteht man es ja, aber wie kommt man da raus?
Ich liebe es, wenn Leute sterben. So, ich liebe es, je mehr Leute tot sind, desto besser. Sowas halt irgendwie.
Ich kenne zum Beispiel.
Ich hätte eigentlich, oder du hättest gesagt, ich hätte eigentlich auf der Zeche arbeiten sollen, da habe ich mir gedacht, lass ich doch lieber andere Leute unter die Erde gehen. So halt, ne? Sowas.
Pass auf, bei uns in Papenburg, da gibt es einen Bestattungs, da gibt mehrere Bestattungs, eigentlich ist die Stadt ein Bestattungsunternehmen. Nee, aber da gibt es mehrere Bestattungsunternehmen, aber da gab es ein Bestattungsunternehmen, so, das war so ganz bekannt, ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Und ich erinnere mich dran, dass wir, da war ich in einer dritten Klasse oder so, und da haben wir einfach in so einem Busch gehockt,
ja,
da war ganz viel Schnee, und dann haben wir immer, wenn Autos vorbeifuhren, haben wir einfach die Schneebälle auf die Autos geworfen, was natürlich nicht ungefährlich ist, ne? Und dann irgendwann fuhr so ein Typ auf dem Moped vorbei und der hatte auch Helm, aber irgendwie auf. Und ich habe richtig gut gezielt. Nein, ich habe direkt den Schneeball direkt da rein. Ja. Und dann ist er halt angehalten, ne? Und dann hat er mir richtig, so hat er, ich meine, ich war halt klein, aber halt älter, ne? Der hat gesagt, ey, pass mal auf und so. Der hat mir richtig Angst gemacht und ich fühlte mich auch schuldig, ne? Weil das willst du ja auch nicht, ne? So wolltest du einfach nur einen Spaß machen als Kind. Aber das war der Sohn vom Bestatter. Nee, und irgendwie hatte ich dann immer mein Leben lang, weil er hatte auch schon so ein Gesicht wie ein Sohn vom Bestatter, wie der Vollstrecker ein bisschen von Donnerlippchen, so ein Hauch. Und dann war das so, dann hatte ich irgendwie nicht Angst, so, ne, dass ich mich versteckt habe, aber immer wenn ich den gesehen habe,
hat er dir den Blick zugeworfen.
Ja, der hat mir gar nicht so den Blick, der hat eh ins Leere gestarrt, aber irgendwie hatte ich dann dieses, oh Gott, vor dem habe ich ja Angst und so, und das ging
Leben. Der hat dir so einen bestattenden Blick zugeworfen, ne, quasi.
Ja, pass auf, und dann war das aber so, quasi 30 Jahre später, mein Vater stirbt, ne, und ich musste mich um alles kümmern. Ja. Was Bestattung angeht, ja, da bin ich zu dem Bestattungsinstitut. Wer macht mir die Tür auf? Der Typ einfach. Und ich hatte das immer noch, dieses Schneeball-Ding im Kopf. Der hatte das schon längst vergessen, wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich.
Naja, auf jeden Fall. Und dann war der aber auch freundlich, professionell, alles. Also der hat die Beerdigung meines Vaters quasi durchgeführt. Ja. Und da war es auch so, dass wir dann einen Kassettenrekorder oder einen CD-Player mit Box noch brauchten am Friedhof, weil wir noch ein Lied gemeinsam da hören wollten, und der hat das alles super gemacht.
Okay, also wirklich,
kann ich sehr
empfehlen. Also er hatte den Schneeball im Helm nicht nachgetragen in dem Sinne. Er hat es vergessen und du konntest dann dieses kleine Trauma auch überwinden.
Der sagt sich wahrscheinlich auch, ja, mit dem Schneeball, du, irgendwann wirst du ja auch noch vor mir liegen, ne?
Vor allen Dingen, du denkst, er hat das natürlich alles längst vergessen. Die Geschichte wird dann zu dem Zeitpunkt auch schon über 50 Jahre her sein. Und stell mir gerade so vor, und dann wirklich wie in so einem Film, dazwischen liegen 50, 60 Lebensjahre, alles gut, alles in Ordnung. Der bestattet dich, Trauergemeinde, offener Sarg, alles gut. Und Sekunden bevor der Sarg für immer zugeht, nimmt er plötzlich aus, so geht er so ganz langsam in die Küche. Man hat in dem Film das auch schon vergessen, weil dieser Vorgang vor 2 Stunden im Film passiert ist, und dazwischen ist in dem Film alles andere passiert. Und irgendwann siehst du ihn plötzlich, wie er so völlig ungerührt in die Küche geht, geht zum Eisfach, holt da so einen Schneeball raus, geht zu dem offenen Sarg und drückt ihn dir komplett einmal ins Gesicht. Hier, Polak, das ist für dich. Der lacht jetzt. Und dann geht der Sarg zu, Endcredits, und dann war es das. Ne? Es ist ein Film über das Verzeihen. Über das Verzeihen, das Vergessen, und das Vergeben.
Der Film heißt natürlich Der Schneeballeffekt.
Der Schneeballeffekt, selbstverständlich. Der Film heißt Der Schneeballeffekt, ja.
Nein, aber als ich jetzt nochmal, wo wir heute so bei Hamburg sind,
ja,
als ich in Hamburg, ich wollte irgendwie gerne mit Arthur nochmal ans Wasser, und so, dass er so einen schönen Tag hat am Strand und so. Und da war ich da bei der Strandperle da unten. Ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt das da? Ist das schon Blankenese?
Övelgönne da, ja, ne, das ist sogar, glaube ich, müsste noch Altona Ottensen sein.
Diesen steilen Hang da runtergegangen, diese steilen Treppen, diese kleinen Häuschen sind. Und dann blickt man auf die vorbeifahrenden Schiffe gegenüber, auf die Kräne, auf die Container. Und dann habe ich mich da auch draußen hingesetzt, für Arthur und mich so Wiener Würstchen bestellt und Kartoffelsalat und eine Cola Light. Und da saßen wir da. Das ist wirklich wie Urlaub, ne?
Das ist wirklich total.
Im Sommer wie Urlaub.
Ja, ist es. Wirklich schön.
Wie willst du denn?
Wir müssen, glaube ich, langsam mal Feierabend machen, weil ich nämlich meine Mama jetzt im Krankenhaus besuchen will. Die hat den Mittelfuß gebrochen.
Ach, scheiße.
Yep. Natürlich, wie das in dem Alter ist, willst eine Freundin im Krankenhaus besuchen. Und auf dem Weg zum Krankenhaus selbst, also noch auf dem Gelände des Krankenhauses, stolperst du, legst dich lang und hast den Fuß dick. Und 3 Tage später gehst du dann doch mal zum Arzt. Und dann sagen sie dir: Herzlichen Glückwunsch, Mittelfuß gebrochen, Zehen verschoben, OP, Platte rein, gib ihm.
Ja, das ist so typisch auf dem Land. Man geht nicht direkt zum Arzt, man wartet erstmal ein paar Tage.
Ja,
ne?
Ich habe selber.
Mein Urologe hat mir erzählt.
Was hast du denn da gebrochen? Hast du den Dödel gebrochen?
Nee. Der hat mir erzählt, weil als ich das erste Mal. Du hast
auch eine Platte rein. Sie haben herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Dödel gebrochen. Sie kriegen da eine Platte rein. Ne?
Ja, schöne Vorstellung. Ich hatte ja, mein Hoden war einfach hart, als ich das erste Mal Hodenkrebs hatte. Ja. Er war aber nicht besonders viel größer. Aber er sagte mir dann, dass Leute aus Schamgefühl, weil überhaupt das so ein Schamgefühl-Ding ist, zum Urologen zu gehen so, oh Gott, was passiert da? Da sind Leute gewesen, die aus Schamgefühl ein halbes Jahr später erst kamen.
Ja.
Und die einen Hoden hatten so groß wie eine Pampelmuse.
Ah, scheiße, ey. Also spätestens da kommt man ja auch mal ins Grübeln, ob da nicht vielleicht doch...
Aber ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir in die Zielgerade hier gehen. Hast du mal über deinen Tod nachgedacht, wie du und wo du beerdigt werden willst?
Oder? Oh, das ist eine,
hast du noch nicht so richtig?
Nee, also ich habe über den Tod an sich schon immer wieder mal nachgedacht, weil es durchaus nicht unrealistisch ist, dass man vielleicht in einem Jahr gar nicht mehr da ist. Kann ja sein, weiß man ja nicht. Also es gibt ja die unterschiedlichsten. Ich meine, mit Mitte 40 ist man schon mit sehr vielen Dingen konfrontiert, die einen durchaus daran glauben lassen, dass man vielleicht in einem Jahr gar nicht mehr da ist. Also damit, mit dem Umstand, dass die eigene Existenz bedeutend früher endet, als man sich vielleicht früher mal ausgedacht hat. Damit habe ich mich immer wieder auseinandergesetzt. Aber was dann darüber hinausgeht, im Sinne von Beerdigung oder so, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Kann man tatsächlich nicht. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt, aber nee.
Ich weiß nicht. Also es gibt ja immer die Möglichkeit zwischen begraben lassen, einfach eben von dem Bestatter mit Schneeball, oder sich verbrennen lassen. Ne?
Das würde ich wahrscheinlich vorziehen.
Aber ist das... Es gab doch gerade diese Geschichte, wo eine Frau, wo die dachten, die wäre tot und plötzlich klopfte es am Sarg.
In Peru oder so.
Stell dir mal vor, du merkst, plötzlich bist du doch und dann fährt das Ding gerade schon in den Ofen rein.
Ja, das wäre natürlich doof, ne? Das wäre wirklich doof. Aber echt ein ungünstiger Zeitpunkt.
Ich finde, Verbrennen hat auch so was Barbarisches.
Findest du? Ja?
Ja, irgendwie schon. Also meine Familie, die liegen alle bei Papenburg, bei Aschendorf, in Nenndorf, aus so einem kleinen Friedhof, der so im Nichts ist.
Ja.
Aber dann denke ich mir auch, wenn die Seele oder irgendwie weiterlebt, da im Nichts, im Nirgendwo, irgendwann neben meiner Mutter zu liegen, weiß ich nicht, ob, also, ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt keine Angst davor, darüber nachzudenken, aber man sträubt sich schon, dass man denkt, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich würde mich, wenn ich mich verbrennen lassen würde, was ich für eine realistische Option
halte. Auf dem Rammstein-Konzert von der Band, ne, sollen die dich verbrennen.
Genau, absolut.
Rammstein, ein Mensch brennt.
Und wenn man dann aber während des Konzertes feststellt, dass ich doch noch lebe, dann würde ich mich aber mit der Peniskanone löschen lassen. Mit dem Löschschaum aus der Peniskanone.
Du wirst in der Sackbox dann begraben.
Oh Gott, schrecklich, ey. Naja, In der Sackbox wurde ja schließlich auch die Karriere von Till Lindemann begraben, also insofern ist es ja nur konsequent. Ne?
Naja, und um vielleicht nochmal die Klammer zuzumachen, wenn ihr sagt, ey, ich habe noch nie was von Aerobik gehört, das Lied, was ihr jetzt gerade hört, das haben wir ja gemeinsam, oder vor allen Dingen das, was ihr am Anfang immer hört, haben wir gemeinsam mit ihm komponiert. Also, wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende und eine gute Woche. Micky Beisenherz,
Oliver Polak. Geht in die Kneipe, Leute, geht in die Kneipe.
Ja. Bis dann.
Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.